They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and coke.
Der Mixology Podcast, Episode 1. Tiki, eine ganze Welt. Zu Gast Jochen Hirschfeld.
Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice. Make Trinidad.
Präsentiert von Ron Mathusalem.
Ja gut, ein herzliches Willkommen und natürlich auch ein herzliches Wohlsein hier zur allerersten Episode unseres brandneuen Mixology-Podcasts. Schön, euch hier kurz vor Weihnachten, kurz vor den Feiertagen noch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Nils Frage, ich bin der Chefredakteur von Mixology und wie es natürlich immer so ist, in einer richtig guten Bar kann es eigentlich nicht nur einen Gastgeber geben.
Das funktioniert ja gar nicht, wie soll man da alleine stehen? Und auch deswegen habe ich mir Verstärkung geholt von einem guten Freund und einem der bekanntesten, renommiertesten deutschen Barmänner, den viele von euch kennen werden, der mit mir gemeinsam in Zukunft durch diese Sendung führt. Ich begrüße hier ganz, ganz herzlich aus der Geckos Bar in Frankfurt Gabriel Daun.
Herzlich willkommen auch von mir an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist tatsächlich passiert, was zu befürchten stand, dass
finally
ja völlig an Podcasts übersättigte Internet bekommt einen weiteren von uns aufs Auge gedrückt von zwei, ich würde mal sagen, nicht mehr ganz taufrischen weißen Männern.
Zwei weiße Männer am Wendepunkt ihres Lebens.
Naja, es soll hier nicht um die Midlife-Crisis gehen, es soll hier nicht um darum gehen, ob ich mir eine Harley-Davidson kaufen soll oder Nils sich einen Porsche leisten sollte, sondern um etwas ganz anderes. Und zwar natürlich im allerweitesten Sinne um Bar, allerdings nicht. Es soll nicht zu einem Nerd-Talk ausarten. Hier wird es nicht nur um Rezepte gehen und um Milliliter-Angaben, sondern ein bisschen mehr um den Überbau. Und wir werden das nicht zu zweit machen, sondern wir werden, so Gott will, immer einen spannenden Gast dazu einladen, der dann darüber mit uns sich unterhalten wird und der sich hoffentlich mit dem Thema dann auch ein bisschen besser auskennen wird als wir selber. Wir wollen ja selbst auch was lernen.
Und davon gibt es ja einige Themen tatsächlich.
Ja, fast alles.
Fast alles, genau. Es geht nicht darum, dass hier jedes Mal alle 14 Tage die gleichen zwei Stimmen quasi die gleichen Dinge verhandeln, sondern um interessante Personen, die oft schon seit sehr langer Zeit wichtigen Input für die Bar-Community liefern, die sich engagieren, die Interessantes zutage fördern, die die Szene bereichern. Das können Barleute sein, es werden oft auch Barleute sein. Oder ehemalige Barleute, aber auch teilweise Menschen mit einer ganz anderen Vita, die nie hauptberuflich Gastronomen oder Barleute gewesen sind. So ist es zum Beispiel auch heute, denn Gabriel und uns ist es gelungen, für diese erste Folge einen ganz beeindruckenden, besonderen Mann als Gast zu gewinnen, den viele von euch kennen werden. Er ist eigentlich Kameramann und Filmproduzent, lebt schon lange in München und hat sich in den letzten 20 Jahren abseits von seiner Arbeit einen Ruf erarbeitet als einer der weltweit führenden Experten und Fachmänner für Tiki. Und zwar nicht nur für Drinks mit mehr als 4 Zutaten, sondern als Fachmann für diesen gesamten Popkulturbereich, für diese gesamte barkulturelle Strömung, die eben viel mehr ist als rumlastige und oft etwas übersüßte Drinks. Ihr wisst alle, von wem ich spreche. Natürlich ist die Rede von Jochen Hirschfeld. Und hier ist er nun. Hallo Jochen.
Herzlich willkommen. Aloha. Aloha, aloha. Ich freue mich hier heute mit euch diesen Podcast zu machen. Vielen Dank.
Und wir freuen uns erst so kurz vor Weihnachten, gehen wir noch einmal ganz weg vom Winter, vom Dunkeln, auch weg von Corona und reden über etwas anderes, auch über das Thema Flucht ins Schöne. Das wird ja gleich noch Thema sein. Jochen, du bist selbst kein aktiver Bartender und auch nie gewesen, aber in der internationalen Szene giltst du mittlerweile schon als einer der wichtigsten Experten für ja diesen Kulturbereich Tiki, also nicht nur die Drinks, sondern was man früher auch in den Ursprungstagen eher so Polynesian Pop Culture genannt hat. Wie bist du zu dieser Faszination Tiki überhaupt gekommen? Ging das durch deine beruflichen Reisen los oder hat das frühere Ursprünge?
Ja, wie so oft führt eins zum anderen und alles hängt irgendwie zusammen und man muss da ein bisschen tiefer graben. Bei mir sind die Wurzeln in meiner Kindheit. Als kleiner Junge bin ich in Quito, Ecuador, auf 2000 Meter Höhe, nahe am Äquator aufgewachsen und das war eine wilde und verrückte Zeit. Das war Ende der 70er. Meine Eltern waren Teil von so einer kleinen internationalen Expat-Community, Kanadier, Franzosen, Spanier, Amerikaner, alles wild gemischt. Mein Vater, der hat für eine holländische Firma eine Kunstfaserfabrik aufgebaut, so ein Werk dort, eigentlich mitten im Dschungel so quasi. Und da waren wir für 4 Jahre dort. Und das Verrückte war, dass da gefühlt eigentlich jedes Wochenende eine Cocktailparty war. Und auch immer richtig mit professionellen Bartendern in gestärkten Barjacken, an langen Tischen mit wunderschönen Gläsern. Und auch das Cocktail-Game war so richtig solide. Es gab wirklich tolle Whisky und Pisco Sour. Und wir Kinder saßen oben an der Treppe und haben zugeschaut, was die Erwachsenen da so treiben. Und es war einfach wirklich so klischee-mäßig Jet-Set 70er Jahre Südamerika. Und es war einfach der Hammer. Und wenn wir Glück hatten, haben wir Kinder auch mal so einen kleinen Kinderpisco bekommen. Und ich glaube, das ist zum einen eben auch so ein Teil, der mich für diese ganze Cocktailwelt so angefixt hat. Aber es ging natürlich auch noch weiter. Wenn keine Cocktailparty war, ist man raus aufs Land gefahren. Es gibt mehrere Vulkane um Quito herum, den Chimborazo, den Cotopaxi. Und das war dann eigentlich Abenteuer pur. Und wenn ich den Fernseher angeschaltet habe, liefen die alten Konserven aus den USA, aus den 50er, 60er Jahren, alte Schwarz-Weiß-Abenteuerfilme oder eben das Red Pack mit Frank Sinatra und Dean Martin. Und mit dieser verrückten Kombi bin ich aufgewachsen und das ist da so in meine DNA eingedrungen. Und nach den 4 Jahren, als die rum waren...
Das klingt ja fast so ein bisschen, als hätte Wes Anderson eine Mad Men-Folge.
Ja, sehr gut.
Ja, ich meine, das Ganze musste dann auch noch mal so richtig zementiert werden. Und das kam dann noch mal durch den Brandbeschleuniger. Wir sind dann zurück nach 4 Jahren nach Wuppertal, in den 10. Stock, in ein trostloses Hochhaus, in eine ganz kleine Wohnung zurückgezogen. Mein Vater schlief in einem Bett, wo er das Brett unten rausbrechen musste, weil es zu kurz war und die Beine hingen über das Bett und wir waren in lauter Kartons und den Job, den man ihm versprochen hatte zu Hause, den gab es dann auch bald nicht mehr und man musste sich da im regnerischen Wuppertal eigentlich nochmal komplett neu erfinden.
Und da bist du als junger Mann nach München gegangen irgendwann, richtig?
Später, dann habe ich da studiert, genau. Ich wollte noch kurz erklären, wie eben diese Mischung aus Fernweh und Melancholie dann im Grunde genommen all diese Leidenschaften, die ich jetzt habe, erschaffen hat. Also diese Liebe zum Abenteuer, die Liebe zu Cocktails und dann letztendlich auch zum Geschichtenerzählen und zum Film. Das hat eigentlich alles mit dieser Kindheit und dieser Freude am Abenteuer und an Geschichten zu tun. Und das hat mich nach München gebracht. Ich habe mich dann an der Filmhochschule hier beworben und habe dann das Studium hier angefangen, genau. Das ist so da die Wurzeln. Und das Schöne ist, dass Tiki im Grunde genommen die Mischung aus all dem ist. Tiki ist Abenteuer, Tiki ist Inszenierung und Tiki sind natürlich auch Cocktails. Insofern, Tiki ist wirklich ein inszenierter, süffiger Abenteuer-Cocktail.
Und natürlich auch so ein bisschen so die Sehnsucht, ne, nach der Ferne, nach dem Exotischen, so auch von Menschen, die nicht so wie du eigentlich schon ein bisschen was von der Welt gesehen hatten als Kind, sondern auch Leute, die vielleicht in Wuppertal geboren wurden und es nie rausgeschafft haben, haben dann die Möglichkeit, ihren Sehnsüchten dann nachzugeben in Form von zum Beispiel einem Drink.
Ganz genau. Also nachdem wir dann nämlich nicht mehr dort gelebt haben in Südamerika, war man aufs Armchair-Traveln und auf das Reisen eben in Gedanken dann zurückgeworfen. Jetzt, um den Link dann wieder zu Tiki zu schlagen, wie ich dann tatsächlich zu dieser Szene und auch zu diesem Thema konkret gekommen bin, verging dann noch ein bisschen Zeit. Ich war fertig mit der Filmhochschule, hatte meine Filmproduktion gegründet in München. Und 2004 bin ich mit meiner Frau Tanja auf eine Weltreise aufgebrochen und der Fokus lag auf der Südsee. Wir hatten nur 3 Monate Zeit und haben uns dann auf das konzentriert, was am weitesten weg ist, wo man wahrscheinlich nicht so oft hinkommt. Und kurz vorher hatte ich von Sven Kirsten ein Buch in die Finger bekommen, The Book of Tiki aus dem Taschenverlag. Das war 2000 rausgekommen.
Das ist ja quasi das Referenzwerk eigentlich.
Genau, das habe ich aufgeschlagen und das war für mich wirklich so eine Offenbarung, weil lauter lose Enden und wilde Emotionen in diesem Buch einfach eine feste Form gefunden haben. Endlich hatte das Kind einen Namen und Sven Kirsten hat, glaube ich, tatsächlich mit diesem Buch dieses Genre eigentlich kartografiert und auch benannt. Und dann dachte ich, naja, wenn ich jetzt in die Südsee reise und ich mache ja eigentlich Filme, mache ich doch einen Film über die Südsee. Und habe den Sven angeschrieben, den kannte ich damals noch nicht, hatte da große Ehrfurcht, habe gedacht, dem schicke ich jetzt einfach mal eine E-Mail. Und ich glaube, am selben Tag kam noch eine zurück. Er war sehr nett und meinte, ich bin ja eigentlich selber Kameramann und wollte immer darüber einen Film machen, aber ich muss eingestehen, dass ich das nicht hinbekomme. Also Jochen, mach du dich auf den Weg, ich gebe dir alles Rüstzeug mit, was du brauchst. Und der hat mich dann sehr nett mit ganz vielen Kontakten in der Südsee ausgestattet, aber auch dann natürlich in Kalifornien. Und so habe ich dann auf einen Schlag in den ganzen Interviews in Kalifornien, ich glaube, ich war da 2-3 Wochen mit der Tanja und wir haben irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute interviewt und waren die ganze Zeit unterwegs. Und das war einfach eine wahnsinnig tolle Zeit. Der Urlaub war dann leider im Eimer, weil wir waren in 3 Monaten, glaube ich, 2-mal am Strand. Also das ging auf jeden Fall in die Hose. Aber
Work and Travel mal im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Aber dieser Film ist halt dabei entstanden und eben auch viel, was dann mein weiteres Leben eigentlich dann auch noch verändert hat. Und der Film, das hat eine Weile gedauert, ich habe den selber finanziert, der ist dann erst 2012 fertig geworden. Ich habe immer wieder Geld reingesteckt, bin immer wieder weitergereist und habe versucht, diese hunderte von Stunden Filmmaterial irgendwie in eine Form zu bringen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann also die Idee für den Film kam tatsächlich eher ganz am Anfang spontan aufgrund dieser Reise, die ihr unternommen habt. War das so die Reihenfolge?
Ja, genau. Also das war die Koinzidenz, dass es dieses Buch gab und ich gedacht habe, wow, da könnte man filmisch was zu machen. Und dann stand halt eben auch die Reise an und dann war es einfach zu naheliegend, da nicht was draus zu machen.
Genau. Also den 2012 hast du den Film als DVD rausgebracht. Kann man den heute noch irgendwo käuflich erwerben oder streamen?
Man kann die DVD weiterhin noch kaufen. Es gibt immer noch die Website dvd.tiki.com. Dazu muss man aber natürlich einen DVD-Player haben, was heutzutage kaum noch jemand hat. Ich würde es gern streamen, aber dann müsste ich die ganzen Rechte wieder neu verhandeln.
Okay, verstehe.
Also Musikrechte und Interviewrechte und so Geschichten. Das Material ist jetzt auch so alt, das war damals noch relativ klein von der Auflösung her in SD. Also wenn ich mal einen langweiligen Winterabend hätte, könnte ich mir das Projekt mal vornehmen. Es ist ja noch nicht mal zum zweiten Teil gekommen, weil eigentlich wollte ich auch noch dann eine Dokumentation über das Tiki Revival machen. Da hatte ich auch viel Material. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass das finanziell jetzt nicht sich so richtig gelohnt hat. Und ich wollte aber auch keinen Fernsehsender mit an Bord nehmen oder so, der dann eigentlich nur süffisant sich ein bisschen über dieses Thema lustig macht. Dazu war das alles noch viel zu früh damals. Was dann spannend war, ist, dass 2012 ging es dann gleich weiter mit dem Cocktail-Revival. Und mehrere Personen, die ich über das Projekt kennengelernt habe, die eigentlich aus dem Tiki-Bereich kamen, wurden jetzt zu Größen in der Cocktail-Szene. So zum Beispiel Jeff Beachbum Barry, der war ursprünglich, als ich ihn getroffen habe, Drehbuchautor und Regisseur und hat in der Aloha Street in Los Angeles gelebt. Keine Lüge, ist wirklich wahr. Und der hat, dem haben wir ja zu verdanken, dass er die ganzen Cocktails, die geheimen Cocktailrezepte wieder rekonstruiert hat. Und der hat dann seinen Traum gelebt und tatsächlich eine Bar in New Orleans aufgemacht, das Latitude 29.
Die gibt es ja bis heute.
Die gibt es bis heute, genau. Ja. Und Jeff Barry ist wirklich auch in der Cocktail- und Barszene eine wichtige Figur geworden, ähnlich wie Martin Cade. mit dem Smuggler's Cove
in San Francisco.
In San Francisco. Auch ein wichtiger Kopf im Rum-Bereich. Rum ist auch so ein Thema, was mir natürlich sehr wichtig ist.
Was mir gerade auffällt, ist ja eine interessante Koinzidenz. Also du bist Filmer und Kameramann, Fotograf. Sven Kirsten ist Kameramann, der Jeff Barry ist Drehbuchautor. Also mehrere Personen, die sich so im Bereich Tiki engagieren, die alle aus dem Film kommen. Was ja sehr spannend ist, war ja tatsächlich so dieses Ur-Tiki, das so in den späten 30ern, frühen 40er Jahren ja in den USA so etabliert wurde und in den Mainstream kam, das hatte ja auch seinen wesentlichen Push irgendwie tatsächlich so aus Hollywood, also auch aus dem Film, also auch von Schauspielern, die das dann frequentiert haben. Das war ja auch ein Push für die ganze Strömung, dass der Mainstream es mitbekommen hat, okay, in diese jenen Bars gehen die Hollywood-Leute. Das ist ein interessanter Zufall. Ist das so, haben Leute, die damit beschäftigt sind, so in ihrer Arbeit irgendwie Bildwelten aufzubauen, haben die ein Faible für so eine visuell starke Kultur?
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Triebfeder auch von Tiki, diese Begeisterung für diese Visualität und auch dieses Abenteuer. Es ist ja nicht nur die Visualität, sondern es ist auch das Geschichtenerzählen. Und das ist beides ein ganz wichtiger Teil von Tiki. Das geht ja bis zum Cocktail. Selbst der Cocktail erzählt eine Geschichte, ist eine Inszenierung und erzeugt wirklich so eine Art Bühnenwirkung. Und viele der frühen Tiki-Fans sind zum Beispiel auch Regisseure von Pixar oder andere Leute aus der Filmbranche. Also da gibt es wirklich richtig viele. Zwei Freunde von mir in Los Angeles, der eine ist Regisseur von SpongeBob, die haben selber auch eine ganz tolle Tiki-Bar. In SpongeBob sieht man auch immer Tiki-Referenzen. Also wie du sagst, es ist wirklich eine wirklich enge Liebe zwischen Filmern, Filmerinnen und Tiki.
Und es ist ja auch wirklich eine Sache, finde ich, die so als Gesamtinszenierung nur funktioniert. Also ich finde, eine Bar, die weiß nicht, 8 Tiki-Drinks in einer eigenen Rubrik auf ihrer Karte listet, aber ansonsten eine klassische Bar ist, oder eine Dive-Bar oder was auch immer, das funktioniert nicht so richtig. Sondern Tiki ist dann auch immer so ein Gesamtbekenntnis. So habe ich das Gefühl, wenn es funktionieren soll, also zum Beispiel das Smuggler's Cove von Martin Cate, der da in San Francisco, ich glaube, auf 3 oder 4 Stockwerken ist ja wirklich das Thema so durchorchestriert hat. Und das beginnt einfach damit, dass man Fuß über die Schwelle sitzt und die Bar betritt und dann schon in dem Moment, bevor man einen Drink in der Hand hat, in einer völlig anderen Welt ist. So, ne? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei Tiki, dass man es dann wirklich, also es ist so ein 360-Grad-Erlebnis und wirklich ein Kurzurlaub. Wenn man eine Tiki-Bar besucht, so, dann ist das auch natürlich immer so eine Art des Eskapismus, den man auch nur auf 30 Minuten oder eine Stunde dosieren kann, so, aber der nicht nur mit dem Drink funktioniert, sondern dann wirklich, glaube ich, sehr stark visuell und natürlich auch auditiv und so weiter. Ja? In der Tiki-Bar läuft kein AC/DC und kein Gangster-Rap, sondern in der Tiki-Bar läuft dann auch die entsprechende Musik, ist ganz wichtig. So.
Oder auch vielleicht die ganze Zeit nur das Geräusch von einem Wasserfall im Hintergrund. Und
der dann aber auch wirklich da ist. Der nicht von Band kommt.
Smuggler's Cove läuft dann wirklich. Da kann man da richtig Soundscaping betreiben. Ne?
Ja, Soundscaping, genau. In der Molokai Bar im Maikai in Fort Lauderdale ist die Bar so wie ein versunkenes Schiff und an den schrägen Fenstern läuft bei jedem Wetter der Regen runter. Und du hast eigentlich immer das Gefühl, dass du so heimelig in dem Rumpf von diesem Schiff sitzt. Das ist auch echt super.
Was sind denn so deiner Meinung nach die besten Tiki-Bars? So die Top 3, sage ich jetzt mal, auf der Welt. Wenn so Leute, die so wirklich richtig ernst nehmen und richtig gut machen. Weil ich muss zugeben, also Tiki ist für mich tatsächlich ein relativ blinder Fleck, so sowohl was Getränke anbetrifft. Auch, ich glaube, außer, also so Bars, die es wirklich ernst nehmen, außer der Bar von Martin Cate und dann Lost Lake in Chicago war ich nochmal. Mhm. Ansonsten, glaube ich, war ich noch nie in so, in München gab es doch auch mal eine und in Berlin. So Trailer Wix Ableger, glaube ich.
In Bamberg gibt es dann noch den Kavenzmann und in Nürnberg die Blume von Hawaii natürlich.
Blume von Hawaii, okay. Ja, richtig. Ja.
Also um das Ganze jetzt mal so ein bisschen fundiert anzugehen, würde ich mich bei der Top 3 jetzt mal auf alte Tiki-Bars beziehen, die es tatsächlich noch gibt. Und ich würde das jetzt so ein bisschen auf dem Globus verteilen. Dann fangen wir mal an mit der Nummer 3 und da kann ich euch eine Überraschung machen. Wir haben nämlich das Glück, dass in München ein Trader Vic ist, im Bayerischen Hof.
Stimmt, ja.
Und der ist auch richtig, richtig schön. Der hat diese Qualität dieses dunklen Labyrinths, in dem man sich verliert. Der ist wirklich auch vom Dekor und Design schön gemacht. Die Cocktails sind natürlich in ihrer Zeit so ein bisschen stehen geblieben. Der andere, nächste Platz 2, wäre jetzt in Los Angeles das Tiki Tea, was es immer noch gibt. Eine ganz kleine Butze, wird noch von der Familie geführt, vom Sohn Mike Boone, von seinem Vater Ray Boone. Ray Boone hat diese Bar aufgemacht und Ray Boone war einer der Filipino-Bartender, der bei Don the Beachcomber gearbeitet hat. Also das ist auch richtig Tiki-History. Ins Tiki-Tea nach Los Angeles gehen ist Wahnsinn.
Also wo die Ahnenlinie noch richtig ganz an den Anfang führt, sozusagen.
Genau. Und dann die Nummer 1, die ist auch ganz, ganz leicht, weil es gibt nur noch einen einzigen Ort auf der Welt, der wirklich aus der Zeit kommt und in seiner Dimension und Detailliebe einfach bombastisch ist. Das ist in Fort Lauderdale das Maikai. Das ist wirklich ein Riesenrestaurant mit polynesischer Bühnenshow, mit tropischem Garten, mit eben der eigenen Bar, der Molokai Bar, die wie ein versunkenes Schiff ist. Und also wenn man irgendjemand das ohne Worte erklären will, das ganze Konzept, muss man ihn einfach nur blind da reinführen und dann die Augenbinde abnehmen. Und dann sagt er, wow. Und er ist wirklich wie in einem Filmset und taucht da ein. Und er sieht lauter Dinge, die er noch nie gesehen hat. Ja, das wären die schnellen Top 3.
Die Top 3, die man sich auf die Bucketlist schreiben kann für die Zeit, wenn man wieder einfacher reisen kann. Aber München zum Beispiel ist ja dann doch ganz gut erreichbar. Was mich interessiert, ist diese ganzheitliche Erlebniswelt, die ja in fast jeder Beziehung sehr stark und kraftvoll ist. Also was Farben angeht, Interieur, Musik und dann letztendlich auch die Drinks. Die bietet ja dann eben auch ein sehr hohes Potenzial an sowas wie Disneylandisierung natürlich. Und das ist ja auch so ein Klischee, mit dem Tiki immer wieder konfrontiert wird. Ja, gerade auch in dieser damals dann erwachenden neuen Bar-Szene, so um die Jahrtausendwende oder in den Jahren danach, wurde Tiki oft mit so einem gewissen Beigeschmack beschrieben. Jochen, wann ging das los? Kannst du dir erklären, woher das rührt? Diese teilweise etwas, ja sagen wir auch plumpe Sichtweise auf Tiki?
Das ist schon auch wieder aus der Historie zu erklären. Dieses Genre Tiki ist eigentlich in den 70er Jahren so ein bisschen vor die Hunde gegangen. Es gab einfach eine neue, junge Generation, die Hippie-Generation, die wollte die Welt mit eigenen Augen sehen, die konnte auch reisen, die hatte auch politisch einen ganz anderen Blick auf die Welt gehabt und diese etwas verbrämte Welt der Elterngeneration, diese Flucht in diese fantastische Tiki-Welt, die war da einfach zu brav. Tiki-Bars wurden nicht mehr so frequentiert, mussten sparen. Gleichzeitig gab es in der Barindustrie Neuerungen, die Soda-Gun oder sonst irgendwelche Sachen, mit denen man schnell irgendwas ins Glas zapfen konnte. Und in den 70er, 80er Jahren ist ja nicht nur Tiki vor die Hunde gegangen, sondern auch eigentlich die ganze Cocktail-Szene. Ich erinnere mich da an einen Whisky Sour aus der Soda Gun, wo ein Sweet and Sour Mix einfach fertig da ins Glas gepresst wird und dann kommt noch ein bisschen Bourbon drauf. Plastikkirsche dazu, fertig. Insofern, auch Cocktails hatten da dann keinen guten Ruf mehr. Und was übrig geblieben ist dann aus der Zeit von Tiki war bunt und süß. Zum anderen hat Tiki auch so ein bisschen so ein stille Postproblem. Auf der einen Seite ist es total catchy und jeder denkt, ah, verstehe ich. Und es ist was, wo jeder gleich seinen Dominostein anlegen kann. Auf der anderen Seite, wenn der Unwissende dem Unwissenden das weiter ins Ohr flüstert, kommt am Ende oft einfach nur Beach und Fun raus.
Aber eigentlich ist es ja viel, viel mehr. Also der genau. Drink ist ja am Ende nur eine kleine Komponente.
Und wenn es dann auch noch nicht liebevoll gemacht ist, dann ist es halt bunter Plastik Beach and Fun. Und dann fragt man sich, hey, warum finden die Leute das so toll? Das ist doch total langweilig und profan. Und du hast eben Disneyland erwähnt. Und da muss ich zur Ehrenrettung von Disneyland sagen, dass wenn du dort in Adventureland und den Tiki Room gehst, dann ist das richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Disneyland?
Nein. Es war auch nur ein Schlagwort, das mir in den Sinn kam.
Man versteht auch sofort, was du meinst. Aber das Interessante ist, wenn man mal in Los Angeles in Disneyland war, dann merkt man, wie unglaublich liebevoll dieser Park gemacht ist. Der ist gar nicht wie heutzutage aus fertigen Kunststoffversatzstücken gemacht, sondern der ist wieder, weil er in Hollywood ist, in der Nähe von Hollywood, der ist von Filmset-Bauern gemacht. Hm. Und wenn du auch der Indiana Jones Ride in Adventureland, du bist halt einfach voll in so einer Welt und das ist einfach total toll. Und insofern haben wir auch da diese Liebe zum Detail. Dann kommen wir zu der Erklärung, warum in der Barszene anfangs Tiki nicht so ein gutes Standing hatte. Das würde ich auch mal darauf zurückführen, dass man erst nach und nach die Cocktail-Historie erst wieder entdeckt hat. Die Barszene ist im Grunde genommen in die Höhle der Cocktailgeschichte mit einer Taschenlampe hinein und hat sich über ihre kleineren Funde im vorderen Teil der Höhle gefreut. Pre-Prohibition, old-fashioned, hey, super Sache, total geil. Und es war aber alles so minimalistisch und man war sehr stolz auf das, was man gefunden hatte. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo ich an der Bar gerne belehrt wurde oder einfach mit diesem ganzen Wissen, was man da gefunden hatte, dann überfrachtet wurde. Und da wirkten Tiki-Drinks, glaube ich, auch erstmal noch wie, ach, da wird einfach alles irgendwie wild zusammengehauen. Und das ist nicht so elitär akademisch wie diese minimalistischen Cocktails. Aber natürlich, ja, wenn du aus vielen... Genau. Und wenn du aber aus vielen Zutaten einen tollen Drink machen willst, dann ist das wirklich wie klassische Musik mit Orchester im Vergleich zu Popmusik. Das sind einfach dann schon wieder zwei unterschiedliche Genres. Man muss wissen, wie man funktionelle Gruppen orchestriert. Wie blende ich vier Rums? Wie blende ich Fruchtsäfte? Wie bringe ich da noch Gewürze dazu? Wenn ich da kein Händchen für habe, geht das natürlich total schief. Aber es ist eine sehr anspruchsvolle Sache und das hat die Barszene dann, glaube ich, auch nach und nach wieder entdeckt.
Ich glaube auch, dass es tatsächlich so auf den ersten Blick, wie du es gesagt hast, erstmal profan wirkt, so einfach verschiedene Säfte und man assoziiert Tiki auch immer nur mit Rum, was ja auch falsch ist, wenn man mal so ein bisschen genauer nachgräbt, welche Rezepte es so gibt. Aber ich glaube auch, dass so das Verständnis dafür, dass man da eigentlich was in Balance bringt und in Harmonie und zwar halt nicht nur zwei oder drei oder mal vier Zutaten, sondern tatsächlich viel, viel mehr, dass das erst unterschätzt wird von Bartendern, die anfangen so an der Oberfläche zu kratzen und viele dann auch relativ schnell dran scheitern, weil sie ein Rezept ein-, zweimal ausprobieren und es dann auch nicht irgendwie als gut befinden, ohne zu verstehen, dass es vielleicht an ihnen liegt. Ja, und nicht,
nee, du kannst dich halt auch nicht an so einer Du kannst dich nicht an so einer bequemen 6-3-2-Formel ausruhen und sagen, ja, das klappt schon. Wenn es damit nicht funktioniert, dann passt es auch nicht. Ne?
Will allerdings trotzdem zur Ehrenrettung der klassischen Drinks sagen, weil du eben den Begriff Popmusik verwendet hast. Jochen, vielleicht ist es dann doch mehr so die, ich weiß nicht, was ist es, der geniale Studiomusiker, Gedanken verloren an seiner Gitarre zog.
Ja, ich wollte eigentlich auch noch hinterher schieben, dass Popmusik ja nicht schlecht ist. Also Popmusik, wir lieben ja alle Popmusik und das ist ja ein ganz wichtiger kultureller Bestandteil. Und es geht auch, glaube ich, eher um die Größe der Orchestrierung, weil vielleicht stellen wir klassische Musik mit Orchester gegen Jazzmusik oder sowas, ja, wo du mit einem kleineren Ensemble doch was sehr Anspruchsvolles machst. Und Jazz ist ja vom Anspruch her auf einer Höhe mit der klassischen Musik. Mir ging es mehr um die Ensemblegröße.
Mhm. Man kann ja sonst auch sagen, so ein klassischer Zombie ist dann halt eher so, eher so ein Finalsatz von der Bruckner-Sinfonie und ein Dry Martini ist dann eine Klaviersonate, meinetwegen. Von Brahms vielleicht.
Ja, das ist
man
schön.
Man kann das ja immer irgendwie austarieren und relativieren.
Was man dann gemerkt hat, ist, dass im Grunde genommen Don the Beachcomber und Trader Vic eigentlich die ersten Craft-Cocktails gemacht haben. Anspruchsvolle Rum-Blends, lauter frische Zutaten, also immer frische Zutaten und wirklich anspruchsvolle, fein balancierte Drinks. Da war nichts süß und pappig oder so.
Wegen Craft war das auch tatsächlich, um da mal so den Bogen auch aus reiner Neugierde zu spannen, weil ich das wirklich nicht weiß, in den 30ern, 40er Jahren, würde ich mal annehmen, war wahrscheinlich so dasselbe Ansetzen von einem Pimentlikör oder einem Zimtsirup auch noch an der Tagesordnung wahrscheinlich, oder?
Natürlich, weil es ja nichts anderes gab. Don the Beachcomber konnte nicht einfach in den Supermarkt gehen und ein Pimento-Likör sich da kaufen. Der musste das alles selber ausfuchsen.
Und wenn du jetzt sagen musst, so den einen Tiki-Drink, der irgendwie quasi exemplarisch so steht für den Mixanspruch, der Tiki verkörpert, gibt es den überhaupt? Ist das so quasi bei dieser Fülle und Varianz dieser irgendwie auch diffusen Stilistik überhaupt möglich, so einen Drink zu benennen? Oder geht das gar nicht? Muss man auch sagen, es gibt halt diese drei oder diese fünf, mit denen man das irgendwie rubrizieren kann.
Da muss man jetzt überlegen, was will man mit diesem einen Drink als Aussage einfangen? Wenn man an Tiki denkt, fällt einem natürlich sofort der Mai Tai ein. Das ist auch einfach der Tiki-Drink schlechthin. Selbst der Name schon bei seiner Erschaffung, Mai Tai Roae, das Beste nicht von dieser Welt, beschreibt im Grunde genommen auch diese Sehnsucht nach einem Ort, an dem man noch nicht war. Und insofern, der Mai Tai ist einfach ganz wichtig und das ist der Top-Tiki-Drink. Aber wenn man jetzt.
Erfunden von Trader Vic, in seinem Service-Restaurant in Oakland. Und Mai Tai Roae ist tahitianisch, wenn ich mich richtig erinnere, weil er den Drink für zwei Freunde aus Tahiti erfunden hat. Und als dann die eine Freundin den ersten Schluck genommen hatte, sagte sie Mai Tai Roae und also nicht von dieser Welt der Beste. Und genau, damit stand der Name fest.
Genau.
Aber du hast gerade angesetzt, Jochen, zu sagen, dass es nicht dein favorisierter oder dein Tiki-Drink ist, den man nennen müsste tatsächlich. Ne?
Ja, ich habe überlegt, welchen Drink man nennt, welche Aussage man eigentlich treffen will. Und wenn man auf der Suche nach der Blaupause ist, dem Strukturplan für einen Tiki-Drink, dann muss man da einen anderen Drink nehmen, der auch sehr bekannt ist. Da würde ich den Zombie nehmen, weil der mehr von den Komponenten und dem Aufbau von einem klassischen Tiki-Drink hat. Das ist auch eigentlich relativ einfach, weil man hatte jetzt lange Schwierigkeiten, diese so Tiki-Drinks wirklich so in eine Form zu bringen und zu sagen, so sieht das Genre aus. Das liegt zum einen daran, weil es natürlich auch viele Ausnahmen gibt, aber wenn man es ein bisschen vereinfachen will, kann man eigentlich sagen, dass alle Tiki-Drinks auf einem Punsch aufbauen. Und Punsch vermutet man, dass es ein Lehnwort aus dem Indischen ist und fünf heißt. Ist jetzt nicht 100% belegt, aber für mich eine gute Merkhilfe mit der fünf, weil wir in diesem anderen karibischen Merksatz für den Punsch auch die Fünferstruktur haben. Da gibt es diesen Reim, vielleicht kennt ihr den auch? One of sour, two of sweet, three of strong, four of weak. And a touch of spice to make it nice. Das sind unsere fünf Zutaten, also was Saures, was Süßes, was Starkes, der Alkohol, was Schwaches, Säfte oder Eis oder Tee. Und natürlich ein bisschen Gewürze, um das Ganze irgendwie nicht von dieser Welt zu machen. Und das ist diese Fünferstruktur. Und warum das manchmal aber so viele Zutaten sind, da muss man einfach wieder an das Orchester denken. Die Streichergruppe besteht halt nicht nur aus einem Streicher, sondern aus mehreren, die zusammen harmonieren. Das geht beim Rum zum Beispiel ja ganz toll, weil Rum so eine breite Kategorie ist, wo es eben doch sehr unterschiedliche Aromen gibt. Und da nehme ich einfach einen grasig frischen Agricole mit einem wuchtigeren Jamaika-Rum und die können miteinander arbeiten. Ich höre beide Klänge oder schmecke beide Geschmäcker noch raus. Und so gruppiere ich eben so Geschmacksgruppen in diesen fünf Komponenten.
Ein Konzept, was ja also auch schon vor Tiki lange Zeit, ich glaube so während des Imperialismus, schon gefahren wurde. Also so gerade diese Idee des Punchs ist ja auch so eine Notdurft gewesen von Seefahrern, die teilweise erstens aus Platzgründen und zweitens aus Gründen der mangelnden Haltbarkeit Weine und Bier Hygiene und so weiter auf den Schiffen nicht mitnehmen konnten. Und die Holländer, die dann irgendwo in Indonesien Arak auf der Rückfahrt mit dabei haben, die haben dann halt mit Trinkwasser, ein bisschen Säure und Zucker dann so eine Art Wein nachgebaut. So, und man muss sich halt vorstellen, vor ein paar hundert Jahren war das so, dass wenn du mit Zitronen und Arak und Tee und Muskat und so weiter, um ein paar Zutaten und auch mal ein Gewürz zu nennen, so einen Drink zusammengestellt hast, dann waren das alles wahnsinnig exotische Zutaten. Also wenn du mit einem Sack Muskatnüssen in Europa angekommen bist, hättest du die Muskatnüsse natürlich auch vom Mond holen können. So, das war ungefähr genauso weit weg wie genau. Indonesien zu dem Zeitpunkt für Menschen. Und so worauf ich hinaus möchte, ist diese Entstehung von Punch, ist auch schon damals, als lange, lange bevor man das Tiki genannt hat, so natürlich auch irgendwie eine Geschichte der Ferne. Ne? Und von Zutaten, die dann irgendwann im Zuge der Industrialisierung und so verfügbar gewesen sind. Aber das ist ganz tief in die Geschichte eingeschrieben, auch in die Geschichte des Punchs. Tatsächlich, auf den natürlich mehr oder weniger fast jeder Tiki-Drink irgendwie rekurriert.
Genau.
Muss ich kurz einwerfen, was interessant ist, mein Kollege Stefan Adrian hat vor einigen Jahren mal bei der Recherche für ein Buch herausgefunden, dass es tatsächlich so im 17. und frühen 18. Jahrhundert, vor allen Dingen in Mitteleuropa, in den Niederlanden und auch in Teilen von Frankreich und dem heutigen Deutschland in der besseren Gesellschaft durchaus verbreitet und en vogue war, dass man so ein kleines Kettchen, so eine Art Amulett bei sich trug, in dem sich eine Muskatnuss befand, so dass man eigentlich als Angehöriger der zahlungskräftigeren Schicht immer in der Lage war, sich Speisen oder Getränke aller Minute noch ein bisschen mit Muskat zu würzen und natürlich auch gleichzeitig seinen Status gemarkert hat.
Ja, oder auch die Ananas als Zeichen der Gastfreundlichkeit. So kommt
Stimmt,
natürlich auch daher, dass eine Ananas was ganz Besonderes gewesen ist, was man sich normalerweise nicht jeden Tag geleistet hat, sondern um seine Wertschätzung dem Gast auszudrücken, dann wirklich an besonderen Anlässen hat man sich eine gegönnt.
Ja. Ich habe sogar gelesen, dass die Ananas so kostbar und selten war, dass man die sich zeitweise ausleihen konnte für einen Tag. Dann hat man dafür bezahlt, dass man
als Requisitenfrucht
durfte aber nicht abgeschnitten werden, natürlich.
Nee, natürlich nicht. Ja, was interessant Hammer. Ist, dass Don the Beachcomber eben auf seinen Reisen all diese Dinge eingesammelt hat. Der hat wirklich Tiki aus einer Weltreise heraus erschaffen. Und in der Karibik hat er eben den Punsch und die bestehenden Cocktails aus der Karibik eingesammelt. Und was man aber nicht so oft hört, ist, dass er in den Philippinen das Blenden von Fruchtsäften gelernt hat. Das ist dann eben auch in die Drinks eingeflossen, genau.
Sehr interessant ist, genau, wenn man darauf blickt, so Zutaten, die einst sehr schwer zu bekommen waren, seien es Früchte oder Gewürze oder Spirituosen, ist ja etwas, was wir in unserer Gesellschaft und unserer Zeit jetzt schon sehr lange nicht mehr kennen. Also wir sind ja eigentlich an eine quasi permanente und auch nicht saisonal gebundene Verfügbarkeit bei quasi allen Rohstoffen oder Produkten gewohnt, was aber natürlich ja gerade in den letzten knapp 2 Jahren wieder ganz mehr noch deutlich an die Ferne gerückt ist. Es sind ja nur einfach diese anderen Aspekte von Tiki, also diese Orte, die Atmosphäre, den fernen weißen Sandstrand mit der kleinen Hütte unter Palmen, den haben wir natürlich trotzdem nicht hier. Also sogar trotz Klimawandel haben wir den nicht hier. Und das ist das am Ende doch das wichtigere Faszinosum an Tiki, Jochen? Also dieses Flüchten, der Eskapismus, Sehnsucht, Fernweh, ist es doch am Ende mehr relevant als der Drink?
Würde ich mit Ja beantworten, wenn man das Glück hat, tatsächlich wirklich eine schöne Tiki-Bar zu finden. Also ich komme auch damit klar, dass eine Tiki-Bar vielleicht nicht ganz so tolle, perfekte Cocktails hat. Aber da so eintauchen zu können und auch diese Detailliebe zu sehen und zu genießen, das finde ich schon sehr besonders. Aber es gibt gar nicht viele Orte, die das so genau verstehen. Und auch vielleicht heute denken die Leute oft, dass es am Budget scheitert. Aber eigentlich ist es mehr das Know-how. Also als Tipp für jemanden, der eine Tiki-Bar aufmachen will: lieber soll er einen Kumpel fragen, der Künstler ist, der soll ihm ein Design machen und eine Fantasie erschaffen, als dass er irgendeine Clipart von so einem Plastik-Wegwerf-Tiki aus dem Internet zieht und das irgendwie sich da drauf klatscht. Das ist nämlich was die Leute oft übersehen. Es geht ja um das Ungesehene und Außergewöhnliche. Und wenn ich sowas jemandem bieten will, muss ich halt auch was erschaffen, was originär und einzigartig ist. Da kann ich nicht einfach auf Versatzstücke zurückgreifen. Also besser lasse ich auch irgendeinen Kumpel was schnitzen und das sieht halt irgendwie sehr strange aus. Aber strange ist in dem Zusammenhang echt gar nicht schlecht, weil es was Besonderes ist.
Ist verrückt, weil Tiki ja ganz häufig so so ein Ruch anhaftet, halt irgendwie cheesy zu sein, der dann aber tatsächlich ja durch Unverstandenheit entsteht. So, ne? Also das ist, ich glaube, das Verrückte an Tiki ist tatsächlich, dass es auf der einen Seite so ein jedem Menschen immanentes Gefühl ist, also so dieses Entgrenzen und das Eskapistische und dem Alltag entfliehen, aber auf der anderen Seite, wenn dann das Angebot Tiki gemacht wird, ist es häufig einfach nicht gut genug und fantasievoll genug und individuell genug umgesetzt, so, sondern dann ist es halt doch wieder, wie du gesagt hast, so cheesy Plastik-Urlaub von der Stange, so irgendwie. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig. Das ist auch so ein bisschen die Antwort, warum es so wenige Tiki-Bars gibt und noch weniger gute tatsächlich so. Ja. Ne?
Also mir ist auch fast lieber, jemand macht eine nautische Bar auf und hat tolle Tiki-Cocktails, als dass er versucht, irgendwie so eine halbseidene Tiki-Bar aufzumachen. Also weil, wenn die Vorgabe ist, eine nautische Bar zu machen, dann funktioniert das wahrscheinlich eher. Und ich habe dann eher ein stimmiges Gefühl, dass ich da drin sitze und so in die Ferne schweifen kann.
Ja, wobei diese Cheesiness, die Gabriel gerade angesprochen hat, das ist ja eigentlich schade, weil was wir als Kitsch sehen, ist ja am Ende eigentlich immer nur irgendwie eine Kategorisierung oder Definition, die irgendjemand vornimmt. Also wenn man sagt, okay, das ist so ein exotisches Klischee und wenn das irgendwo ausgewalzt wird, sagen wir, das ist kitschig. Also wenn jemand andere Klischees auswalzt, nehmen wir so eine klassische Londoner Hotelbar, würde keiner sagen, das ist cheesy, obwohl es eigentlich ein und dasselbe ist. So, hat es auch damit zu tun, das eine ist so dieses Feature, Jochen, vom Exotischen, was im Prinzip eigentlich nur bedeutet, es ist nicht so wie bei uns und da geht schneller der Kitschradar an. Kann man das so sagen?
Es ist, glaube ich, einfach die Unwissenheit, die wehtut und wie platt das ist. Also ich habe oft einen Vergleich, um Bartendern das zu erklären. Für mich sind viele Tiki-Bemühungen bei Bars oft so, als ob jemand sagt, hey, ich mache eine Pre-Prohibition-Bar und stellt da eine Jukebox auf mit Elvis, Marilyn Monroe und Humphrey Bogart-Plakaten.
Zum Beispiel.
Du sagst so, ja, aber hey, das ist doch gar nicht von der Epoche, das passt doch gar nicht. Aber eher so, ja, aber hey, Amerika.
Und alt.
Alt und Amerika, das ist doch super, ist doch voll Pre-Prohibition. Und dann denkst du, oh ja, aber ah, hättest du doch mal ein bisschen mehr gelesen noch. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Aspekt. Man hat halt auch bei Tiki die Verantwortung für die wirkliche Südsee und den Kulturraum Polynesiens, wo man einfach da auch den Menschen sehr schnell auf die Füße tritt, wenn man da einfach so einen Quatsch zusammenhaut. Man muss das schon auch geschmackvoll mit Respekt und auch möglichst viel Einfühlungsvermögen machen.
Da fällt mir, glaube ich, das völlig falsche Element ein, glaube ich, das Hawaii-Hemd, das eigentlich mit der ursprünglichen Popkultur überhaupt nichts zu tun hat, soweit ich weiß. Ist das richtig?
Ja und nein. Worauf du anspielst, ist, dass die Hardcore-Tiki-Fans in den USA, die tragen eigentlich eher ein anderes Hemd als dieses Hawaii-Blumenhemd, was wir kennen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Filme wie Elvis in Hawaii und so weiter oder Magnum P.I. haben ja schon auch da so zu diesem Mythos beigetragen. Und das sind klassische Blumen-Hawaii-Hemden. Aber wer so richtig tief in die Materie einsteigt, der hat meistens ein Tapa-Hemd an. Tapa ist ein Naturstoff aus dem Raum Polynesien und zwar aus Holzrinde geschlagen. Da ist Rinde ganz fein geschlagen, dass es ein bisschen elastisch ist und wird dann wie mit so einer Art Kartoffeldruck in so geometrischen Mustern mit schwarzer und brauner Farbe bedruckt. Und da gibt es eben auch sehr schöne Hemden mit diesen Mustern.
Das ist, ohne jetzt hier zu politisch werden zu wollen, aber das ist ja ein interessanter Gedanke, den du genannt hast, so, ne? Dass man sich auch so ein bisschen, also sagen wir mal, man möchte eine Tiki-Bar eröffnen, vielleicht tatsächlich damit auseinandersetzen sollte, so, also wie ist denn die Lebensrealität der Menschen zum Beispiel in der Südsee, ja, in Französisch-Polynesien oder so. Ansonsten ist man ja sehr schnell so bei, ich gehe an Fasnacht als Indianer, so nach dem Motto, was dann in unseren Zeiten fast schon so als rassistischer Akt gewertet wird.
Ja, oder zumindest als Aneignung.
Ja, so und ich glaube, in der Gefahr steht Tiki-Kultur dann vielleicht schnell auch, so wenn man es nur oberflächlich macht. Haben wir schon im Eingangsgespräch, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, wir kurz drüber gesprochen mit Gauguin, der auf Tahiti gewesen ist und was er da erlebt hat, wie er mit seiner europäischen Brille darauf geschaut hat, gibt es ein tolles Buch, Noah Noah.
Ja.
Heißt das? Das ist eine lange, häufig europäische Geschichte, ne, der Missverständnisse.
Das ist ein total wichtiges Thema und das Thema fängt im Grunde genommen mit diesem einen häufig benutzten Begriff der Exotik an. Exotik teilt die Welt in zwei Seiten, nämlich quasi wir hier und ihr da drüben, die wir so aufregend und spannend finden oder die so anders sind als wir. Insofern, Exotik trennt erstmal und ist nicht inklusiv und bezieht nicht alle ein. Derjenige, der auf der anderen Seite ist, fragt sich, wieso soll ich denn exotisch sein? Das ist doch hier meine Heimat und ganz normal. Und darüber muss man eben nachdenken.
Das ist eine voyeuristische Komponente.
Und in dem Zusammenhang erzähle ich unheimlich gern von dem Projekt vom Hubertusrat. Die haben nämlich eine Initiative oder eine Arbeitsgruppe gemacht, German Tiki. Und das klang erstmal so total abstrus und so, boah, vor allem habe ich mir Sorgen gemacht, hey, hier versteht doch gar keiner Tiki. Wieso wollt ihr jetzt schon über Bande spielen und nochmal German Tiki machen? Da kommt ja am Ende nichts mehr bei raus und keiner versteht irgendwas. Aber das Lustige ist, German Tiki bietet wirklich die Bühne, um sich mit diesem Thema Exotik zu beschäftigen. Und die Frage dahinter ist, was wäre, wenn wir eine exotische Bar für Fidschianer machen? Oder die Cook Island-Bewohner, was wäre für die exotisch? Und dann kommt man auf den Trichter, hey, ich mische irgendwie die Gebrüder Grimm mit deutscher Folklore und deutscher Seemannsfolklore und plötzlich entsteht da eine deutsche Hafenbar, die total schrullig und schwarzwaldmäßig ist, wo man dann auch denkt, boah, was ist das für ein abgefahrener Ort? Und den kann man so gestalten, dass, glaube ich, selbst wir gerne in diesen Ort reingehen würden und sagen würden, abgefahren hier. Und das ist diese Frage der Perspektive. Exotik hat immer mit Perspektive zu tun, von wo schaue ich? Und Tiki ist natürlich als Genre ein historisches Genre und Kind seiner Zeit und in der Epoche, wo es entstanden ist, eben doch sehr westlich betrachtet und auch oft aus Männeraugen. Man denke nur an die Hula-Mädchen und eben diesen Traum von dieser Insel, wo ich quasi machen kann, was ich will und so. Und das gilt es natürlich jetzt, glaube ich, in der Neuinterpretation und Weiterentwicklung von Tiki zu überdenken. Wichtig ist, dass man, glaube ich, nicht alles wegwirft und kaputt macht. Da gibt es auch im Moment ein paar Leute, die würden gerne am liebsten Tiki gleich zusammenklappen und verstecken und wegwerfen, weil es halt doch jede Menge koloniale und Aneignungsbezüge gibt. Aber auf der anderen Seite denke ich, der Kern von Tiki ist der Traum von einem Paradies. Und der ist dann wieder so universell, dass man, glaube ich, das Genre tatsächlich weiterentwickeln kann und was schaffen kann, wo sich auch alle willkommen fühlen. Und zum Thema Frauen fällt mir noch ein, dass eigentlich Don the Beachcomber da auch einen schönen Wandel eingeläutet hat, weil bis dahin sind Männer in eine Bar gegangen, um Whisky zu trinken. Und der Clou von Don the Beachcomber war, dass plötzlich ganz viele Frauen auch einfach gerne in Bars gegangen sind, weil es einfach ein tolles, ansprechendes Ambiente war. Die Drinks haben sie angesprochen. Und dann hat er den Clou hinbekommen, auch noch diesen Red-Blooded American, der eigentlich nur Whisky trinkt, den Mann, der nur in so eine Saloon-Bar geht, den weißen Hard-Whisky-trinkenden Mann für Tiki-Drinks zu begeistern. Wie hat er das gemacht? indem er sie provoziert hat. Er hat den Zombie erfunden und gesagt, jeder darf maximal 2 davon trinken, ansonsten bricht dir die Hölle los.
Und die musste man sich damals stellen als Mann, gar keine Frage.
Ja. Da war man gehuckt. Dann hat man keinen Whisky bestellt, sondern den Zombie. Man wollte halt sehen, was ist das für ein krasses Zeug. Und genau. Also auf jeden Fall auch da Don the Beachcomber eigentlich gut alle abgeholt. Und es ist eigentlich ein Riesenthema mit dieser Aneignung. Und was ist mit Tiki, wie ist das zu verorten? Eigentlich ein ganzer Podcast. Aber abschließend will ich da eigentlich nur sagen, dass es wichtig ist, mit Offenheit, Neugier, Wissensdurst und einfach Respekt an dieses Thema ranzugehen und immer zu überlegen, wie ist das eigentlich für ganz unterschiedliche Leute, in diese Bar zu kommen oder eben diesen Drink serviert zu bekommen. Fühlt sich das für eigentlich alle gut an oder ist das irgendwie nur für eine bestimmte Gruppe gemünzt? Und dann muss man das Konzept vielleicht da nochmal überdenken.
Die Idee, dass im Tiki Virilität irgendwie so eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, gar nicht Tiki vorbehalten, sondern eigentlich eine Sache, mit der die Bar grundsätzlich lang zu kämpfen hatte oder lang laboriert hat, dass es halt einfach Orte waren, an denen sich vor allem Männer aufgehalten haben. Und vielleicht hat da Tiki tatsächlich so ein bisschen die Brechstange angesetzt und ist glücklicherweise mit dafür verantwortlich, dass sich das geändert hat. So, ne? Also manchmal sind das ja so Leistungen, über die man nie nachdenkt, so die dann bestimmte Barströmungen geleistet haben, so wo man sich retrospektiv erstmal jetzt drüber freut, aber erstmal klar machen muss, dass es so ist. Und diese Idee der Exotik, es kommt ja einfach nur darauf an, woher du kommst und auf welchem Teil der Welt du dich befindest. Ja? Also für andere ist eine Birne was wahnsinnig Exotisches. Für uns dann halt eine andere Frucht, wie eine Guave oder eine Papaya oder so, aber es ist tatsächlich nur eine Frage des Standpunkts.
Für Amerikaner ist total merkwürdig, dass wir weißen Spargel essen. Das ist quasi wie obskur.
Ja, das habe ich auch mal mitbekommen, richtig, ja. Ja. Ich habe vor über 25 Jahren mal mitbekommen durch ein Bildtitelblatt, das zum damaligen Zeitpunkt Boris Becker in Indien mehr oder weniger als der attraktivste Mann der Welt galt.
Ja, oder Oliver Kahn, also, doch auch mal.
Um den Spiegelmechanismus da nochmal zu illustrieren.
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Aber ich finde das ganz wichtig, was Jochen eben quasi so abschließend gesagt hat, diese Notwendigkeit, dass man solche starken Konzepte oder Ideen wie Tiki eben doch immer weiter oder immer wieder überdenkt und auch versucht, sie anzupassen und nachvollziehbar und erzählbar zu machen. Und ich glaube, Jochen, das machst du ja auch bis heute eigentlich mit deiner Arbeit als Regisseur und Filmer.
Ja, wo ich kann, versuche ich halt, das Wissen über diese Themen zu vertiefen. Auch wenn ich einfach einen Film mache über eine Spirituose und wie die hergestellt wird, interessiert mich einfach wirklich, da in die Materie einzudringen und einfach mehr zu erfahren und das auch an die Menschen weiterzugeben.
Sau gut.
Ja.
Ich werde auf jeden Fall im Anschluss an dieses Gespräch auf DVD auf tiki.com gehen und mir selbst ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen.
Du hast noch einen DVD-Player.
Nein, ich habe eine Playstation, da kann ich die DVD reinstecken.
Ah, sehr
gut. Ich habe noch einen DVD-Player, ich mache das ebenfalls, aber vorher trinke ich auch noch einen Mai Tai. Dann fühlt sich der Bestellvorgang einfach noch organischer an. Jochen, ich glaube, ich stapel nicht zu hoch, wenn ich sage, dass das eine hochinteressante knappe Stunde mit dir gewesen ist, in der du uns, glaube ich, und unseren Zuhörern sehr viele tiefe und auch teilweise überraschende Einblicke in die ganze Materie gegeben hast, die sich natürlich noch mal, wie du selber sagst, eigentlich fast in einer eigenen Gesprächs- oder Podcast-Reihe eigentlich nochmal vertiefen lassen würden, weil es ja doch wirklich eine so reichhaltige Strömung und auch barkulturelle Strömung ist, dass wir hier wahrscheinlich von dir schon sehr, sehr viel erfahren haben, aber dass man auch gleichzeitig noch als Anknüpfungspunkt für viele weitere Recherchen oder Gespräche nehmen kann. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank euch für die Gelegenheit, dieses Thema mal so ein bisschen differenzierter auch darstellen zu können. Das hat mir viel Freude gemacht.
Same hier. Und wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, so für mich ist Tiki immer so ein bisschen so der blinde Punkt, als Bartender gewesen, so eine Sache, mit der ich mich nicht besonders gut ausgekannt habe. Und jetzt ein bisschen besser. Und tatsächlich interessieren mich ja immer wirklich dann die Geschichten dahinter. Also über Rezepte könnten wir natürlich auch lange, lange Zeit sprechen. So, aber ja. Ich glaube, gerade bei Tiki geht es um was ganz anderes. So, also die weite Reise zu sich selbst.
Oh. Das ist so ein typisches Downshift-Schlusswort schon, ja. Dann haben wir ja vielleicht dafür gesorgt, dass das in ein paar Tagen neben oder unter dem Weihnachtsbaum doch der ein oder andere Punch mehr serviert wird, als es im Vorjahr der Fall gewesen ist. Mit Muskatnuss, wohlgemerkt.
Ja.
Jochen, das ist zwar hier unsere allererste Episode, aber es soll trotzdem schon auch gleich die Einladung einer kleinen Tradition geben. Früher haben sich Menschen Songs im Radio gewünscht und wir möchten gern als Ausstieg unseren Gästen immer die Gelegenheit geben, noch einen Song anzusagen, den sie sich richtig gut als Drinkbegleitung vorstellen können oder wahrscheinlich auch schon öfter mal als Drinkbegleitung angemacht haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du dir gerade einen Zombie gemixt hast und dich jetzt gleich in einen Ohrensessel fallen lässt damit, was legst du dazu auf?
Ich wünsche mir Nature Boy von Eden Abe für meine liebe Tanja in der Version von Ella Fitzgerald.
Wunderbar, das wollen wir gleich anmachen. Lieber Jochen, noch einmal vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörer bei dieser allerersten Episode von unserem neuen Mixology-Podcast mit meinem guten Freund und Co-Moderator Gabriel Daun. Schön, dass du dabei bist,
Gabriel. Ich dachte, du sagst, und Kupferstecher. Ja, vielen Dank, mir hat es viel Spaß gemacht.
Großartig. Ja, vielen, vielen Dank.
Dann hoffe ich, dass wir alle schöne Weihnachtstage haben und wir, Gabriel, ich und ihr, liebe Hörer, treffen uns dann hoffentlich ab kommendem Jahr alle 14 Tage an dieser Stelle wieder in diesem Podcast. Heute mit freundlicher Unterstützung von Ron Matusalem und bis dahin frohe Weihnachten. Farewell.
Liebe Grüße.
Mahalo.
Very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing